Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silus und bei mir sind heute Ron Heinen und Carsten Kloth. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen.
Wir zeichnen auf am Freitag, 17. Juli. Es ist jetzt kurz nach 10 Uhr. Und es dürfte heute noch ein spannender Tag werden. Wir erwarten noch ein paar größere Nachrichten aus dem politischen Raum, sowohl aus Berlin als auch aus Brüssel. Aber warten wir erstmal ab. Lasst uns erstmal in die Themen reingucken, die uns schon vorliegen. Ein Thema, das uns heute wahrscheinlich noch beschäftigen wird, das aber auch schon seinen Schatten vorausgeworfen hat, das ist Diskussion um die Reform des europäischen Emissionshandels für Industrie und den Stromsektor, den ETS 1. Da geht es aktuell darum, wie der ETS 1 an das neue Klimaziel der EU, -90% CO2-Emissionen bis 2040, angepasst werden kann. Und da laufen die Diskussionen auf jeden Fall schon mal heiß. Wir rechnen heute im Laufe des Tages mit einem konkreten Vorschlag. Das ist auch so angekündigt, dass der heute kommen wird. Die Industrie ist in großer Aufregung, weil die EU-Kommission ursprünglich mal die Absicht verfolgt hatte, die kostenlose Zertifikatszuteilung nach 2039 auslaufen zu lassen. Ich glaube, die Diskussion, die wir jetzt in den letzten Tagen da an der Stelle gehört haben, die gehen ein bisschen in eine andere Richtung. Also da darf man gespannt sein, was im heutigen Tagesverlauf bei rauskommt. Das hat auf jeden Fall Effekte, denn der ETS 1, der speist den Klima- und Transformationsfonds. Da wollen wir auf jeden Fall auch gleich drüber reden. Und für den gab es im Laufe der Woche auch nochmal schlechte Nachrichten, beziehungsweise eine Berechnung, die eher schlechte Nachrichten bringt. Der Emissionshandel für Brenn- und Kraftstoffe, also das ist eigentlich für den Wärme- und den Verkehrssektor. Da gibt es auf europäischer Ebene eine Verzögerung. Ursprünglich sollte 2027 der europäische Emissionshandel auf der Ebene starten. Es ist jetzt ja schon länger bekannt, dass es auf 2028 verschoben wird. Und deshalb wird davon ausgegangen, dass es keinen Preissprung gibt. Da hätte man vermutlich damit gerechnet auf europäischer Ebene. Jetzt bleibt es erstmal beim nationalen Emissionshandel, der niedrigen Preiskorridor hat. Preise werden sich im Jahr 2027 irgendwo in dem bestehenden Korridor von 55 bis 65 Euro pro Tonne einpendeln und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hat ausgerechnet, dass da Mindereinnahmen von mehr als 4 Milliarden Euro pro Jahr drohen könnten. Und Carsten, das hat alles Folgen für das eigentlich erste Thema, über das wir heute reden wollen, nämlich für den Klima- und Transformationsfonds. Der wird ganz wesentlich aus den ETS-Einnahmen gespeist. Klar, beim ETS 1 gucken wir da länger voraus, wie lange die kostenlosen Zertifikate noch zugeteilt werden. Das ist eher etwas für die längere Perspektive. Beim ETS 2, da wird es eben schon konkreter, da drohen Mindereinnahmen im Vergleich zur ursprünglichen Annahme schon im Jahr 2027. Und der KTF war auch diese Woche ein großes Thema, denn die Bundesregierung will mit dem KTF künftig nicht nur vielleicht andere Klimaförderungen auszahlen, sondern auch den KTF dafür nutzen, um ein paar andere Löcher zu stopfen, nämlich im Haushaltsbereich. Schon eine große Geschichte auf jeden Fall. Hol uns doch bitte mal ab. Was plant die Regierung an der Stelle?
Genau. Du hast angedeutet, es kann zu Mindereinnahmen Emissionshandel kommen langfristig. Bislang hat sich das jetzt noch nicht wirklich gezeigt. Im Gegenteil. Es gab eine kleine Überraschung. Also das Bundeskabinett hat diesen Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds jetzt beschlossen. Der ist sozusagen nach der Haushaltsvorstellung nun nachgereicht worden. Und etwas überraschend, es waren ja Kürzungen angekündigt und es war eben eine Übertragung von 2,7 Milliarden Euro aus dem KTF in den Bundeshaushalt angekündigt. Dennoch steigen erstmal die sogenannten KTF-Programmausgaben 2027, nämlich von 37,4 Milliarden Euro 2026 auf 40,3 Milliarden 2027. Denkt man natürlich erstmal, ups, wie passt denn das jetzt zusammen mit den ganzen Spartenkündigungen? Aber Grund dafür sind vor allen Dingen geringere Mittelabflüsse aus den Vorjahren. Also es konnten jetzt Mittel übertragen werden. Das hängt auch mit der vorläufigen Haushaltsführung zusammen, die wir 2025 hatten. Und wie gesagt, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung waren auch nicht so schlecht. Alles insgesamt führt dazu, dass wir jetzt 6,4 Milliarden zusätzlich haben, die 2027 und in den Folgejahren zur Verfügung stehen. Das ist erstmal, da ist vielen erstmal ein Stein vom Herzen gefallen. Nichtsdestotrotz gibt es ein ordentliches Kürzungsprogramm und das ist teilweise etwas schmerzhaft. Also ich gehe mal so ein bisschen durch oder fange mal mit einer Sache an. Also insgesamt noch nicht gebundene Mittel sollen um 30% sinken. Das betrifft aber nicht die Programme zur Entlastung der Industrie, wie etwa die Strompreiskompensation oder den Industriestrompreis. Im Gegenteil, die Strompreiskompensation, die steigt 2027 um 1 Milliarde auf 5 Milliarden Euro. Und beim Industriestrompreis sind 2027 rund 2,4 Milliarden Euro vorgesehen. Aber wie erwartet gibt es eben die ordentliche Kürzung bei der Wärmepumpenförderung, der Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG. Da sollen bis 2030 rund 2,1 Milliarden Euro eingespart werden. Also unter anderem dadurch, dass man eben eine stärkere soziale Staffelung der Förderung implementiert.
Ja, also ist auf jeden Fall erstmal bemerkenswert. Lass uns hier mal kurz einhaken, denn tatsächlich, du sagst es ja, also mehr Gelder gibt es für die Entlastung, insbesondere beim Strompreis. Also es geht um den Industriestrompreis und die Strompreiskompensation, die Netzentgeltzuschüsse. Und früher hieß es ja eigentlich immer, wenn man Energie günstiger macht, ist das nachteilig für den Klimaschutz, weil es ja Anreize gibt, mehr Energie zu verbrauchen. Das hat sich natürlich diese Diskussion an der Stelle ja ein bisschen gedreht. Das muss man, glaube ich, deutlich sagen, denn heute dient die Vergünstigung bei den Strompreisen ja eher einem Anschub der Elektrifizierung. Wie ordnen wir das denn jetzt eigentlich ein? Also wir machen aus dem Klima- und Transformationsfonds erstmal ein großes Entlastungsprogramm bei den Strompreisen. Ist das jetzt gut oder ist es schlecht fürs Klima?
Im Sinne der Elektrifizierung würde ich sagen, ist es gut. Wir werden ja nachher noch mal so ein bisschen auf die EU-Ebene schauen. Da haben wir auch ein großes Elektrifizierungsprogramm jetzt in der Pipeline, über das heute auch in der EU-Kommission geredet werden soll, der Aktionsplan zur Elektrifizierung. Da wird dann sehr deutlich, in die Stoßrichtung. Wir wollen mehr Elektrifizierung, um eben weniger Fossile zu verbrauchen. Das heißt, wir brauchen mehr Erneuerbaren, Batteriespeicher, Wärmepumpen. Mobilität ist auch ein gutes Beispiel. Da haben wir im KTF jetzt durchaus auch einerseits Kürzungen vorgesehen, beispielsweise bei der Förderung des Ankaufs von Bussen oder LKWs mit alternativen Antrieben. Gleichzeitig haben wir eine neue E-Auto-Förderung. Die ist nicht ganz unumstritten. Wir haben ja gerade eine Diskussion, dass es vor allen Dingen Tesla zugutekommt und weniger den deutschen Herstellern. Aber das trifft ja genau diesen Punkt.
Okay, aber prinzipiell schon so eine gewisse Verschiebung. Also man merkt, diese Entlastungstatbestände aus dem KTF heraus, die werden gestärkt. Bei einzelnen Klimafördermaßnahmen wird aber eher gebremst. Wie ist jetzt die Aussicht eigentlich bei dieser Absicht, ja, dass der KTF jetzt künftig auch den Bundeshaushalt etwas fördern soll? Ne? Man ahnt natürlich, ist ja logisch. Also die Bundesregierung hat momentan ein deutliches Schuldenthema. Gleichzeitig hier ein Fonds, in den Milliarden Gelder einfließen. Da ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne, da ist natürlich das Ansinnen durchaus groß, sich hier was abzuschöpfen. Wie soll es damit jetzt vorangehen?
Ja, die Bundesregierung betont, dass keine Förderstopps geplant sind. Es geht darum, ich glaube, das Wort vom intelligenten Rasenmäher war die Runde. Es geht darum, die Förderprogramme zielgenauer auszurichten, Kleinstprogramme auslaufen zu lassen. Das ist so die Argumentation. Kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, denn in der Tat ist sehr viel Klein-Klein in den KTF gerutscht in der letzten Zeit. Aber dass, sagen wir mal, 2,7 Milliarden da ausgenommen werden, in den Bundeshaushalt fließen, das ist natürlich auch einerseits ein Zeichen. Und kann man auch kritisieren, wird ja auch kritisiert von Umweltverbänden, natürlich von den Grünen. Das ist eine Mittelverschiebung, schwächt den KTF. Man könnte sagen, hier werden Haushaltslöcher gestopft. Auch aus der innerhalb der schwarz-roten Koalition gibt es inzwischen wohl Widerstand dagegen. Naja, und es ist eben ein von vielen Punkten in der derzeitigen Politik, so will ich es mal umfassen, wo man sagt, für sich genommen, alles okay, kann man verstehen, gut, nicht schön, aber sind halt Anpassungen. Aber wenn man eben die Dinge zusammen betrachtet, dann würde ich sagen, dass bei der Diskussion um Wirtschaft versus Klimaschutz gerade die Wirtschaft etwas die Nase vorn hat.
Vermutlich auch, oder nicht nur vermutlich, sondern eben ja auch aus nachvollziehbaren Gründen, denn egal welches Nachrichtenportal man aufschlägt, überall sind negative Nachrichten aktuell zu finden, insofern durchaus auch nachvollziehbar. Andererseits, der Klimaschutz sollte durchaus auch noch ein Thema bleiben, wichtig bleiben. Der KTF, aber du hast es gesagt, er hat erstmal eben eine gewisse Konstanz ja durchaus drin, dass es da immer mal wieder zu Verschiebungen kommt. Okay, auch das nachvollziehbar. Dann würde ich sagen, bevor wir auf ein zweites Thema gucken, geben wir erstmal ab für eine Marktinformation. So, dann sind wir wieder zurück und von der Klimafinanzierung gucken wir auf eine Klimatechnologie und zwar auf die Photovoltaik, RON. In dieser Woche hat der Bundesverband Solarwirtschaft Halbjahreszahlen zur Entwicklung im PV-Markt vorgestellt. Und auch da, gerade hatten wir beim KTF also schon das Thema, wie gucken wir da drauf, wie bewerten wir das, in welche Richtung geht's? Auch beim PV-Ausbau im letzten halben Jahr und dann vor allem auch bei der Vorausschau gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Tendenzen und auch Bewertungen. Lass uns erstmal auf das erste Halbjahr gucken. Wie hat sich der PV-Ausbau entwickelt?
Ja, der PV-Zubau hat sich eigentlich ganz gut entwickelt auf den ersten Blick. Es wurden ungefähr 7.400 MW an PV zugebaut. Das ist ein Plus von 9% gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Das ist etwas weniger als im ersten Halbjahr 2024, aber man ist so ungefähr auf einem ähnlichen Niveau. Also das sind jetzt 500 MW weniger als 2024. Es sind ungefähr 600 MW mehr als 2025. Das sind jetzt alles nicht so Riesenausschläge. An sich ist man noch auf dem Weg 2030 215 GW PV zu installieren. Also der Solarausbau sieht auf dem ersten Blick eigentlich aus, als würde alles ganz gut laufen.
Wenn 215 GW ist natürlich auch eine gigantische Zahl, da muss man auch deutlich sagen. Also die Zielsetzung ist schon extrem groß, auch ambitioniert. Trotzdem ist der PV-Ausbau generell auf dem Weg. Lass uns aber mal in die einzelnen Segmente reingucken, weil wenn man da mal genauer reinguckt, merkt man, das sind nicht alle Bereiche auf dem Weg, sondern eigentlich nur einzelne.
Genau, also da hast du vollkommen recht. Du hast die 215 GW erwähnt, ganz schön großes Ziel, bevor wir zu den Segmenten kommen. Wir sind gerade bei ungefähr 125 GW. Rechnen wir jetzt mal damit, dass der Ausbau dieses Jahr ungefähr so weitergeht, wie er jetzt war, also so ungefähr über 15 GW kommt, dann ist da noch ganz schön viel zu machen in den kommenden 3 Jahren, nur dass wir das einmal abgeschlossen haben. In den Segmenten sieht man dann ganz klar, da zeigt sich so ein bisschen, dass wir vielleicht von so einem janusköpfigen Ausbau reden. Weil wenn man sich jetzt das Heim- und Gewerbesegment anguckt, dann sieht man, dass da doch ziemlich viele Probleme vorherrschen. Im Gewerbesegment haben wir zum Beispiel im Januar einen Zubaueinbruch von 51% gegenüber dem Vorjahr festgestellt. Im Heimsegment 38% unter dem Vorjahr im Januar. Das sind alles Zahlen vom Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Und was jetzt so ein bisschen den Zubau, ich sag jetzt mal, gerettet hat, ist der eigentlich sehr negative Einfluss des Iran-Kriegs. Also da ging natürlich wieder die Diskussion um Energieautonomie und Autarkie los. Da sind dann relativ viele wieder losgerannt und haben sich PV aufs Dach installieren lassen. Das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Zahlen jetzt nicht komplett verheerend aussehen. Aber insgesamt kann man im Heim- und Gewerbesegment definitiv feststellen, dass da eigentlich ja schon fast eine Krise da ist. Und das ist ja auch etwas, was vor allem im Heimsegment schon seit längerem zu beobachten ist. Also seit 2-3 Jahren sieht man da ja etliche Übernahmen, etliche man sieht eine richtige Konsolidierung des Marktes. Und auch bei diesen großen Firmen wie Enpal, 1,5, die haben ja in den letzten Jahren auch ihre gesamte Unternehmensstrategie eigentlich erweitert. Also ich meine, das waren zu Beginn ganz normale Solateure und die haben sich halt immer mehr zu diesen intelligenten Energie-Home-Management-Playern entwickelt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es halt notwendig ist, weil man mit dem reinen PV-Zubau oder Installation halt nicht mehr so gute Zahlen schreiben kann. Also das Heimsegment ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und das hat auch der BSW Solar ganz klar gesagt. Also die sprechen da von Vorzieheffekten und dieses Plus, was da gab, ist eigentlich sehr trügerisch. Und es gab auch kein Plus, also im ersten Halbjahr. Das Plus ist getrieben vom Freiflächenausbau.
Und das ist ja letztendlich wahrscheinlich ein Trend, wenn man vorausschaut, der sich auch erstmal so verstetigen dürfte. Denn gerade über dem im Hausdachanlagensegment, da schwebt ja momentan das Damoklesschwert der EEG-Reform, die kommen wird, vielleicht auch sehr, sehr zeitnah jetzt konkret wird. Und da droht das Förderaus, gerade für das kleinere Anlagensegment, eine Verschiebung hin zu den größeren, weil sich ohnehin die Förderung ganz generell künftig an den Fördersätzen für die größeren Anlagen orientieren soll. Das heißt, wahrscheinlich wird es im PV-Segment eine deutliche Verschiebung zu den Großanlagen geben, oder?
Ja, das wär zumindest erwarten. Wie ich gerade schon kurz angedeutet habe, im Freiflächensegment lief es eigentlich noch ganz gut. Da haben in allen Monaten, mit Ausnahme des März, glaube ich, gab es ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. Also da ist das Interesse weiterhin groß. Was natürlich da so ein bisschen das Problem ist, auch da erwarten wir ja politische Weichenstellungen, die eventuell auch den Freiflächenausbau behindern könnten. Wir warten noch immer auf das EEG 27. Wir haben immer noch den Redispatch-Vorbehalt, wie immer er auch ausgestaltet wird. Wir haben das Problem der Netzanschlüsse. Also auch da gibt es ja Faktoren, die dafür sprechen, dass da der Ausbau eventuell in den kommenden Monaten oder Jahren sich zumindest verlangsamen konnten. Und wir haben ja über die Zahlen zu Beginn gesprochen. Eigentlich können wir uns keinen Verlangsamen leisten, sondern wir brauchen halt noch viel, viel mehr Tempo, weil das, was bis jetzt geleistet wurde, muss ja fast bis 2030 nochmal geleistet werden, aber halt in einem viel, viel kürzeren Zeitrahmen. Und also da steht schon eine große Aufgabe bevor.
Womit rechnet der Bundesverband Solarwirtschaft denn, wenn jetzt die EEG-Reform, das Netzpaket auf dem Tisch liegen? Was sind die Erwartungen des Branchenverbandes für die weitere Entwicklung der Solartechnologie?
Ein ganz dunkles Bild wollte man jetzt nicht ziehen. Das habe vor allem ich mit der weiteren Recherche der Segmente, die ich mir dann nochmal genau angeguckt hatte, tatsächlich eher selbst geleistet. Aber der BSW Solar warnt halt schon ganz deutlich, dass der Ausbaupfad in Gefahr ist. Formal, wie gesagt, befindet man sich gerade noch auf dem Weg. Aber durch diese Sondereffekte, die wir gerade sehen, könnte sich das alles verlangsamen. Also so eine, ja, leichte Warnung ist schon da, vielleicht auch keine leichte Warnung, vielleicht ist es auch schon eine sehr deutliche Warnung, aber es ist jetzt noch nicht diese absolute Krisenstimmung, die wurde jetzt noch nicht verbreitet. Vielleicht auch deswegen, weil der Solarausbau natürlich eigentlich auch Träger des gesamten Ausbaus ist. Also eigentlich ist das ja das einzige Segment bei den Erneuerbaren, der wirklich auf Kurs gerade noch ist. Also sowohl Onshore-Wind als auch Offshore-Wind werden die Ziele, also vermutlich krachend, verfehlen. Und beim PV-Ausbau sah es ja eigentlich noch so aus, als könnte man es erreichen.
Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie es weitergeht. Bisher war ja zum Erneuerbaren Energiengesetz EEG und zur geplanten Reform nur ein geleaktes Papier aus dem Bundeswirtschaftsministerium bekannt. Wir rechnen damit, dass womöglich heute noch ein offizieller Entwurf dann bekannt wird. Und ein ganz großer Streitpunkt war ja eben, dass für kleine Anlagen es künftig gar keine Förderung mehr geben soll. Argument, die sind auch ohne Förderung wirtschaftlich. Und es gibt die Idee im Bundeswirtschaftsministerium, dass diese kleinen Anlagen künftig in die Direktvermarktung gehen sollen. Aber da gibt es eine intensive Diskussion darüber, weil Direktvermarktung erfordert ein paar Voraussetzungen, denn einmal eine technologische Infrastruktur, das heißt Smart Meter bei diesen Anlagen, passt aber nicht zur bisherigen Gesetzgebung, denn gerade die Kleinanlagen sind vom Smart Meter Rollout bisher ausgenommen. Also die haben die Technologie nicht und die Direktvermarkter bedienen das Kleinanlagensegment bis auf ganz wenige Ausnahmen ja bisher auch noch nicht. Und Direktvermarktung bei den Kleinanlagen, das ist ja durchaus auch herausfordernd, weil die Marktprozesse sind genauso wie bei den großen Anlagen. Es geht um Bilanzkreismanagement, Fahrplan und Prognoseerstellung. Die Marktkommunikation muss genauso wie bei den größeren Anlagen laufen, die Abrechnung. Also ziemlich komplex, aber halt für viel weniger kleinere Beträge, ne, die Vermarktungserlöse sind ja viel kleiner, es geht vielleicht irgendwie ein paar hundert Euro im Jahr. Da muss man erstmal jemanden finden, der das macht.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja ein paar Player, die sich durchaus diese Direktvermarktung zutrauen. Also ich habe schon, Enpal habe ich schon genannt, 1,5 macht das. Und da gibt es noch ein paar andere, Spot My Energy. Also das sind ja alles diese Unternehmen, die auch sagen, wir brauchen die EEG-Förderung eigentlich gar nicht mehr, wenn denn, und das hast du ja auch schon gesagt, die technischen Bedingungen, um eine Direktvermarktung für Kleinanlagen bewerkstelligen zu können, gewährleistet werden. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Also es geht ja nicht nur darum, dass Direktvermarktung komplex ist, sondern auch die Netzbetreiber müssen da mitspielen. Und ich habe vor ein paar Monaten mal mit Enpal ein Interview geführt und die haben halt ganz klar gesagt, in der Theorie können wir die Direktvermarktung übernehmen. Und die haben ja auch dieses virtuelle Netzwerk, wo mittlerweile, glaube ich, 700 oder 800 MW gebündelt sind. Aber es scheitert einfach an den einfachsten Anmeldeprozessen, zum Beispiel von Anlagen bei Netzbetreibern. Da ist die Marktkommunikation nicht drauf eingestellt. Digitalisierung ist nicht ausreichend. Smart Meter sind nicht genügend ausgebaut. Da sind wir wieder beim Thema Smart Meter Rollout. Deswegen übernehmen diese Firmen ja überhaupt als wettbewerbliche Messstellenbetreiber den Smart Meter Rollout, weil der immer noch nicht vorankommt, weil die die Notwendigkeit sehen, wir wollen unser Geschäftsfeld aufbauen, dafür sind Smart Meter die Voraussetzung. Die gibt es nicht in Deutschland überall und deswegen machen sie es halt selbst. Also da kommen ganz viele Faktoren rein und jetzt kommt natürlich noch der Aspekt, wie wird die Bevölkerung das überhaupt aufnehmen? Also was für eine Kommunikation nimmt man jetzt an, wenn man sagt, die EEG-Förderung geht aus, aber trotzdem muss der Ausbau weitergehen. Also das wird ja für eine extreme Verunsicherung sorgen. Das sind ja extrem komplizierte Prozesse, die dahinter stehen. Das ist halt nicht einfach nur irgendwie was in die Steckdose stecken und fertig ist, sondern da muss, glaube ich, sehr viel Krisenmanagement gemacht werden. Und das sehe ich gerade irgendwie noch nicht, dass das gut vorbereitet wird oder dass man da auf dem Stand ist, dass das deutschlandweit irgendwie verstanden wurde, dass das an sich sogar eine Chance sein kann.
Ja, ich glaube, man muss kein Hellseher sein, um da erstmal vorauszusehen, dass gerade im Kleinanlagensegment das auf jeden Fall erstmal zu einem Einbruch kommen wird. Offen natürlich verschiebt sich ein Teil davon dann doch auch nochmal in das Segment der Großanlagen, aber da hast du ja auch gesagt, da ist die Debatte ja auch nicht ganz einfach. Also das Netzpaket kommt mit dem EEG zusammen, da sind ja auch einige Restriktionen momentan drin, Redispatch-Vorbehalt, der nächste große Streitpunkt, über den jetzt bis zuletzt eben noch diskutiert worden ist. Welcher Vorschlag da kommt, ist es genau der Vorschlag, den wir bisher kannten? Gibt es Änderungen? Alternativen liegen ja auf dem Tisch von verschiedenen Akteuren, weiß man nicht genau, aber egal wie, es kommt auf jeden Fall zu einer Veränderung der Rahmenbedingungen, die da auch auf jeden Fall eine Neujustierung erfordern.
Definitiv, also das Wort Planbarkeit ist da immer so ein Zauberwort, was wir hier im Podcast auch ständig irgendwie in den Mund nehmen. Aber darauf läuft es am Ende hinaus. Veränderungen, egal ob positiv oder negativ, führen erstmal zu einer Verunsicherung. Und da die Änderungen, die wir jetzt erwarten, tendenziell eher negativer Natur sind, wird das wahrscheinlich dafür sorgen, dass zu Beginn 2027 in den ersten Monaten, vielleicht auch im ganzen Jahr, die Zahlen erstmal runtergehen. Da sind ja noch extrem viele Sachen offen, die auch bei der Freiflächensolar für Sorgen. Wir reden da über das CFD-Design, wir reden über PPAs, wie die in den Markt kommen sollen, Redispatch-Vorbehalt, das sind so die großen Themen, glaube ich. All das ist noch offen und wie gesagt, das sieht nicht so aus, als wäre das jetzt vorteilhaft. Und letzter Punkt, es ist ja nicht so, als wäre das ein Segment, was jetzt gerade vor Wirtschaftlichkeit sprüht. Also wir haben ja auch das Problem von immer mehr Negativstunden. Die Capture Rates gehen runter. Es ist ja jetzt schon herausfordernd, eine Freiflächensolaranlage ohne Batteriespeicher zu betreiben. Der Trend geht ja ganz klar dahin, einen Batteriespeicher zur Flexibilisierung zu installieren. Dann haben wir wieder das Problem der Netzanschlusspunkte. Ne? Also da kommt ganz viel zusammen und deswegen war der Tenor dieses Textes von mir auch so negativ, weil halt gerade ganz viel passiert, was eher zu schlechten Aussichten führt.
Gut, die Aussichten hängen natürlich auch von dem ab, was die Politik jetzt auf den Wege bringt. Wir zeichnen immer am Freitagvormittag auf. Heute vielleicht nicht ganz so vorteilhaft, aber es erwartet uns wahrscheinlich ein Tag noch mit großen News aus Berlin, aus Brüssel. Carsten, lass uns noch mal kurz vorausschauen. Normalerweise haben wir ja immer eine Leseempfehlung am Ende auf Texte, die wir schon geschrieben haben. Aber du möchtest heute, glaube ich, vor allem noch mal den Fokus darauf lenken, was heute wahrscheinlich noch kommt.
Genau, du hast es erwähnt. Wir warten quasi stündlich auf die Verbändeanhörung, Start der Verbändeanhörung von EEG und Netzpaket, entsprechend mit den Entwürfen. Und wir warten eben auf Entscheidungen aus Brüssel, die sich eben auf einer anderen Ebene, aber genau mit diesen Themen halt auch beschäftigen. Beispielsweise Beschleunigung Smart Meter, das ist natürlich auch Bestandteil des Aktionsplans zur Elektrifizierung, den wir erwähnt haben. Dort gab es schon einen Leak, den kann man sich auch bei uns die Berichterstattung dazu durchlesen. Wir wissen, dass die EU-Kommission plant, für 2030 eine Elektrifizierungsrate von 32% zu erreichen. Danach soll es ein verbindliches Ziel für 2040 geben, was in die EU-Gesetzgebung einfließt. Derzeit liegen wir, und das geht schon seit 10 Jahren so, bei ungefähr 23% mit der Elektrifizierungsrate. Das ist der EU zu wenig. Und Maßnahmen, die getroffen werden sollen, sind beispielsweise, dass der Strompreis relativ zum Gas sinkt, dass Elektrofahrzeuge stärker ins Stromsystem integriert werden und so weiter. Wir haben dann noch Maßnahmen zu Netzentgelten, über die in Brüssel geredet wird. Das betrifft dann beispielsweise die Harmonisierung von Effizienzvergleichen durch die Regulierungsagentur ACER, den erwähnten beschleunigten Smart Meter Rollout, eventuell mit EU-Quoten, muss man abwarten. Und dann haben wir eben ja die ETS1-Reform und da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Um die große Frage, wie kriegt man das alles noch zusammen, dass einerseits die Klimaziele erfüllt werden können, andererseits uns nicht die Industrie abwandert und hops geht. Ein Hintergrund ist beispielsweise der noch immer nicht funktionierende Carbon-Leakage-Schutz beim CO2-Grenzausgleichsmechanismus CBAM. Und der Druck aus der Industrie ist da, es muss was passieren. Es wird Entlastung gefordert und die will die EU jetzt wohl auch bis zum gewissen Grad liefern. Beispielsweise dadurch, dass es mehr kostenlose Zertifikate geben könnte, dass der lineare Reduktionsfaktor beim ETS vielleicht angepasst wird, dass die Zertifikatslöschung in der Marktstabilitätsreserve angepasst wird und so weiter. Das müssen wir abwarten. Eine Menge Themen, eine Menge Stellschrauben.
Also ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das dann wahrscheinlich heute irgendwie weiter veröffentlicht wird. Also es lohnt sich heute nicht nur bei Energate zuzuhören, sondern auch im Laufe des Tages dann und am Abend dann auf jeden Fall nochmal bei uns reinzugucken auf der Webseite oder der App. Lohnt sich sowieso immer. Ron, du hast in dieser Woche auch nochmal ein größeres Thema behandelt mit großer Wirkung, nämlich das Thema Qualität. Regulierung. Es geht um die Energiewendekompetenz der Netzbetreiber. Großes Thema, herausforderndes Thema, lohnt sich, glaube ich, auch zu lesen.
Definitiv. Keine Woche ohne Regulierung hier im Podcast, wenn ich dabei bin. Ganz kurzer Tipp, ist jetzt die Festlegung erschienen. Die Bundesnetzagentur macht im Grunde da weiter, wo sie beim Festlegungsentwurf schon ja, die Weichen gestellt hatte. Es wird also künftig nicht mehr nur belohnt, wie zuverlässig der Strom fließt, sondern auch, wie schnell und wie digital die Energiewende umgesetzt wird. Sozusagen zwei neue Säulen, nämlich die Energiewendekompetenz und die Digitalisierung. Da wären wir wieder bei dem Thema Digitalisierung der Netzbetreiber als Voraussetzung der Energiewende. Ich glaube, das ist ein Thema, was extrem relevant ist und von daher mein Lesetipp, da mal reinzuschauen und vor allem zum Ende hin darauf zu achten, wie oft denn auf den fehlenden Digitalisierungsgrad der Netzbetreiber hingewiesen wird. Ich glaube, da wird dann sehr deutlich, dass da noch viel zu tun ist.
Das Thema Digitalisierung war bei uns in dieser Woche nicht nur im Energet Messenger Thema, sondern auch noch in einer weiteren Podcast-Folge, nämlich von unserem Format Nachgefragt. Und ich habe heute keine Leseempfehlung dabei, sondern eine Hörempfehlung, unbedingt in den aktuellen Podcast Energate Nachgefragt reinzuhören. Ich habe dort mit Gerhard Radke gesprochen, einen der Initiatoren der Initiative Simplify Smart Metering, die sich eben dafür aussprechen, nochmal mit einer einfachen Technologie den Smart Meter Rollout insgesamt ja breiter aufzustellen, flächendeckender auszurollen. Es war für mich wirklich ein interessantes Gespräch, weil wir tatsächlich eigentlich in die Anfänge des digitalen Messwesens in Deutschland nochmal zurückgegangen sind. Und Gerhard Radke ist es da auch gelungen, bei mir ein paar Erinnerungen auszubuddeln. Da wusste ich gar nicht, dass sie überhaupt noch da sind. Also wir haben auf die erste große deutsche Stadt geguckt, die schon mal bei 100% Smart Metern oder digitalen Zählern auf jeden Fall war. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Energate Nachgefragt, der Podcast mit Gerhard Radke. Ja, ihr zwei, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ich glaube, man merkt so ein bisschen, wir haben den Podcast aufgezeichnet und scharren gleichzeitig mit den Hufen, weil wir rechnen damit, dass wir heute noch ordentlich zu tun haben, dass noch viele spannende Themen bei uns heute auf dem Schreibtisch landen. Bin mal gespannt, ob sich das dann tatsächlich alles so zeigt. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball, werden natürlich auf energate-messenger.de darüber berichten und davon ist auszugehen, in der kommenden Woche auch hier im Podcast wieder darüber sprechen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin, alles Gute, ein schönes sonniges Wochenende und bis bald. Tschüss.
Ciao, schönes Wochenende.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.